Wir sind tatsächlich in einer Zeit, so scheint mir, die vielleicht doch herausfordernd ist. Vielleicht hat mancher das Empfinden, so herausfordernd war es noch nie wie im Augenblick. Ich persönlich bin da etwas unsicher, ob es nicht zu allen Zeiten bei Menschen das Empfinden gegeben hat, dass so bedrückend, wie es gerade ist, wenn man vielleicht eine ganze Reihe von Dingen sich nebeneinander in Gedanken ausmalt und sich damit beschäftigt, mit Kriegen, mit Krankheiten und das immer wieder strapazierte Thema auch der Umwelt, sicherlich zu Recht, aber eben auch unsere Gemeinden, eben auch manches mehr. Welche Zeit ist das? Ich habe mich für einen Bibeltext entschieden und es ist der Versuch, in eine Zeit zurückzugehen, etwa 3000 Jahre, und zu spüren, ob nicht doch schon ähnliche Empfindungen da waren, Empfindungen vielleicht der Bedrückung, des Nachdenkens und des Nichtwissen, welcher Weg nun kommt, und wir möglicherweise daraus für uns Dinge lernen und ableiten könnten. Das Buch Ruth im Alten Testament, wer prüfen möchte, was der Kamerad mit der Krawatte hier vorne sagt, Buch Ruth findet man leicht, Mose, Josua, Richter, Ruth, soweit können es die meisten noch. Und ich kam einmal in eine große Gemeinde, nicht eure, und da sagten mir Geschwister, Bruder Knoll, die Jugend ist auch nicht mehr das, was sie mal war, die kennen sich ja nicht mal mehr in der Bibel aus, so wie wir früher. Ja, die Jugend ist nie das, was sie mal war, das ist ein schwieriger Satz, finde ich. Ich habe mir dann etwas erlaubt, was ich mir natürlich bei euch nie erlauben würde, ich habe dann als Predigttext ausgegeben, Hiskia 12, Vers 7, lesen wir jetzt zur Predigt. Und ich habe jene Geschwister beobachtet, die sich so über diese Bibelunkenntnis beschwerten. Hiskia war ein guter König, ihr habt das sofort gemerkt, diese Falle. Aber die Geschwister suchten, bei den kleinen Propheten vielleicht, der Hiskia, irgendwo gibt es den doch, den kennen wir doch. Ja, so ist das mit dem Bibelwissen. Aber das Buch Ruth findet man schnell. Ich lese aus dem Buch Ruth zu Beginn die Verse 1 und 2. Ich habe vor mir die neueste Luther-Ausgabe. Dort steht, zu der Zeit, als die Richter richteten, also das Buch der Richter ist zeitlich etwa hier auch daneben zu stellen, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Mahlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem im Juda bis dahin. Mehr als 3000 Jahre zurück. Menschen in einer trübseligen Zeit, wirtschaftlichem Niedergang, die Wege menschenleer, lesen wir im Richterbuch. Wer über Land zu reisen hatte, musste versteckte Pfade gehen, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Im Richterbuch lesen wir, die Felder wagte keiner zu bestellen. Ausgestorben waren alle Dörfer. Von den Männern Israels besaß nicht einer mehr einen einzigen Speer oder Schild. Etwa 1200 vor Christus. Die Menschen lebten in einer völlig anderen Kultur. Wir hatten ja vorhin durchaus auch eine ganz andere Zeitepoche vor uns. Und die Lebenswelt ist mit unserer doch eigentlich nicht vergleichbar, möchte man sagen. Aber Naomi, dein Lebensthema ist uns durchaus vertraut. Menschen verlieren ihre Arbeit, sie werden älter, befürchten Krankheit, Ehen zerbrechen, Kriminalität und Unsicherheit wächst, man verliert den Boden unter den Füßen. Hungersnot im Land, offenbar eine anhaltende Dürre, da fanden Elimelech und Naomi keine andere Lösung als, wir ziehen hoffentlich nur vorübergehend in ein fremdes Land, das Land der Moabiter. Denn Bethlehem, was eigentlich Brothaus heißt, ist zum Nothaus geworden. keine Nahrung mehr, keine Möglichkeit mehr. Der Weg, den sie gingen, muss etwa 150 Kilometer betragen haben. Das Buch Ruth bewegt mich deshalb auch sehr, weil all diese Momente fast nur stichpunktartig als Fakten zusammengetragen sind. 150 Kilometer, eine junge Familie, ein Ehepaar mit zwei Jungs, die eben nicht nach einer Stunde oder zwei des langweiligen Spaziergangs schon angekommen sind, sondern Tage und Nächte unterwegs waren in fremdem Land. Wie erging es ihnen? Der Text sagt im Grunde überhaupt nichts darüber. Was haben sie empfunden? Gewiss haben sie dort dann ein sehr bescheidenes Dasein gefristet, waren als Fremde, als Zuwanderer oder eben Ausländer auch mehr geduldet als gemocht. Sie hatten Ernährung, sie hatten Essen, das war geregelt und das war eben viel. Und dann lesen wir im Vers 3, und Elimelech, Naomis Mann, starb. Das wird mal ebenso festgestellt. Elimelech, Naomis Mann, starb. Ein harter Schlag für die jetzt nun Witwe und die beiden Waisen oder Halbwaisen, wie man es sagen möchte. Sie müssen ihren Vater fern der betlehemitischen Heimat begraben. Das ist eine andere Sache, als wenn heute jemand in einem anderen Land begraben wird. Für sie damals war Bethlehem, war Juda eben noch etwas ganz anderes, eben auch heilsgeschichtlich. Und nun der Tod in der Fremde, bei den Ungläubigen, bei denen, wo sie keine Gemeinschaft haben sollten und wollten, hier begraben sie nun ihr Familienoberhaupt. Im Text wird schnell übergangen, was das für Naomi bedeutet. Was mag sie empfunden haben? Als Frau ohnehin in der damaligen Zeit keine gleichberechtigte Person, die sie nun Verantwortung hatte zu zwei Kindern. Wir können uns das vielleicht denken oder nicht. Können wir uns hineinversetzen in das Leid anderer? Herr Knoll, Sie wissen doch ganz genau, wie es mir geht. Ein Patient noch etwa ein halbes Jahr zu leben. Nein, sage ich, ich habe nicht den leisesten Schimmer, was Sie empfinden und wie es Ihnen geht. Diese Gestalten der Bibel, die nun vor vielen tausend Jahren gelebt haben, waren Menschen wie wir und haben Herausforderungen gehabt wie wir. Ob nun Naomi sich ermutigt hat, ich habe ja zwei Söhne, so wie unser einer im Gespräch dann manchmal nach Momenten sucht, die vielleicht tauglich sind, etwas Halt, etwas, eine andere Perspektive zu finden. Ich habe ja die beiden Söhne, ich bin ja noch nicht allein. Ein Glück für eine Mutter, damals noch viel, viel mehr Söhne zu haben. Aber wie lange wird das so jetzt gehen? Die Moabiterinnen, die dort lebten, waren scheinbar auch schön von Angesicht. Es bahnen sich Freundschaften an. Wir dürfen eben wissen, dass man damals sich nicht erst mit 25 verliebt, mit 35 geheiratet und mit Anfang 40 den ersten Nachwuchs hatte, wie bei uns heute. Das war damals um Jahre früher. Die Jungs haben sich verliebt, haben Freundinnen. Die Eheschließung mit diesen Moabiterinnen wird spannenderweise nicht als Unrecht vermerkt, wofür es genügend Gründe gäbe. Wahrscheinlich hätte der Gemeindeausschuss heute für damals gesagt, das ist Unrecht, da müssen wir mal schauen, ob wir mit der korrigierenden Seelsorge etwas richten könnten. Der 5. Buch Mose, Kapitel 7, Kapitel 23, lest gern nach. Es wird ausdrücklich verboten, die Ehelichung von fremden Frauen, eben auch der Moabiter. Der biblische Blick, der Blick des Himmels ist vielleicht viel weiter, viel, viel größer als unser Blick. Vielleicht war durch fleißige Konversation der Naomi mit den beiden moabitischen Frauen auch bereits erkennbar, dass sie auch an diesen Gott glauben, an diesen Gott Israels. Sie werden die Söhne nicht zu fremden Götzen verführen. Klammer auf, das spätere Bekenntnis der Ruth, also der Schwiegertochter, der einen, dein Gott ist mein Gott, lässt ja vielleicht darauf schließen, dass es da einen Vorlauf gegeben hat, dass das Leben ihres Glaubens auf diese moabitischen Frauen Eindruck gemacht hat, dass es ihr Herz bewegt hat. Man sagt doch solch einen Satz nicht mal eben der Form halber, zumal in dieser so bewegenden Szene, wir kommen nachher noch drauf, dein Gott ist auch mein Gott. Nun glauben sie auch an diesen Gott. Mütter können empfinden, dass sie ihre Söhne durch eine Heirat verlieren. Und ich kenne viele, die das genauso empfinden. Sie hat mir meinen Sohn weggenommen, höre ich meine Großmutter sagen, verbittert bis ans Ende des Lebens. Mütter können empfinden, dass sie ihre Söhne durch eine Heirat verlieren. Wie mag Naomi empfunden haben? Wenn ich die wenigen Momente im Buch Ruth, die Naomi beschreiben, wo sie sich äußert, versuche zu verstehen oder versuche zu ahnen, was das für ein Mensch war, dann scheint mir, dass sie das als ein Glück empfunden haben könnte. Und es scheint irgendwie, die schlimmste Zeit ist überstanden. Die Söhne sind nun verheiratet, es beginnt etwas Neues, vielleicht eben auch etwas mehr Akzeptanz in dieser Fremde, in diesem Land, aus dem sie nicht kommen. Da ist der biblische Text im nächsten Sätzen wieder ähnlich nüchtern. Es grassiert eine Seuche durchs Land oder eine heimtückische Krankheit, wir wissen es nicht. Und Machlon und Kilion, die beiden Söhne, sterben. Man bleibt stehen, wenn man das liest. Was für ein Moment. Was für ein Schicksalsschlag, was für eine Situation, bei der es keine, auch wahrlich keine Worte gibt. Drei Witwen bleiben zurück, drei Witwen, die eine Ausländerin in dem Land, in dem sie sind, die anderen vielleicht noch geduldet, aber vielleicht auch geächtet, weil sie sich mit dieser Familie verbanden. Drei Witwen, kinderlos, schutzlos und rechtlos allemal, eine Familie zerstört für die Gegenwart und im Grunde auch für alle Zukunft. Was für eine Situation. Naomi, was hast du gedacht? Möchte ich fragen in diesem Moment. Konntest du etwas denken? Oder hattest du Mühe, überhaupt zu atmen? Einzuatmen und auszuatmen und jeder Atemzug voller Schmerz. Vielleicht will sie es eine Weile nicht wahrhaben. Sie sitzt dort möglicherweise mit ihren Schwiegertöchtern in tiefer Trauer, vielleicht völlig still. Es gibt Tage, die einem das Herz zerreißen drohen vor Trauer oder Angst oder auch vor Wut. Gib einen Menschen her, den du lieb hast, und dein Lebenshaus stürzt ein. Naomi, hast du dich in deinem Schmerz vergraben? Meidest du die distanzierten Blicke der Nachbarn, die irgendwie eine Mischung sind aus Mitleid und aus, schlimm, aber wir können dir auch nichts tun, wir können dir nicht helfen, vielleicht legt mancher noch etwas zu essen hin und versucht, stümperhaft und hilflos irgendwie Mitempfinden zu signalisieren. Vielleicht gibt es aber auch einige, die vorübergehen mit Sätzen, sie so klug sind, alle Zeit heilt doch die Wunden oder es wird doch wieder nur Kopf hoch oder eben noch etwas frommer. In jedem Leid ist auch ein Segen. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Vermutlich eher aus Hilf und Ratlosigkeit gesprochen, als aus wirklichem Mitempfinden. Naomi, wie ist es dir gegangen in diesem Moment? Irgendwann, Naomi, ist in dir eine Veränderung vorgegangen. Die Bibel sagt uns überhaupt nichts. Wir können nur vorsichtig tasten. Irgendwann hat die Verzweiflung sich scheinbar gewandelt und begann zu weichen. Irgendwann war irgendwie ein Stück, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Licht am Horizont. Und mit der Hoffnung vielleicht wuchs auch die Kraft. Und Naomi, du hast begonnen zu kämpfen und zu ringen mit der Situation. Naomi, woran hast du gemerkt, dass diese lähmende Müdigkeit abgenommen hat? Das würden wir gern wissen, weil wir das auch kennen, dass wir vielleicht wie gelähmt da sitzen und sagen, hat doch alles keinen Sinn. Wo hast du den Anfang gefunden, doch neu zu schauen? Vielleicht hast du geträumt. Vielleicht hast du geträumt. Wir finden in der Bibel an manchen Stellen Menschen, die voller Verzweiflung und Gottverlassenheit sitzen und sich erinnern, in Gedanken eben wandern gehen. Der Traum hat dich vielleicht in eine heile Zukunft geführt, aber eben vielleicht dann auch ganz schnell wieder in die Vergangenheit zurückgebracht, vielleicht an die Spielplätze in der jüdischen Heimat. Naomi, was waren deine Gedanken? Klammer zu, mit zunehmendem Alter werden frühe Kindheitserinnerungen seltsamerweise stärker, so scheint mir. Sicherlich hast du geträumt von einem Ort, wo du hingehörst, wo du weißt, hier kann ich jetzt noch sein mit all dem, was ich erlebt und erlitten habe. Irgendwann stand ihr Entschluss fest. Irgendwann ist sie klar, was sie machen möchte, zurück zu den Wurzeln, zurück in die Heimat. Es gab wieder Brot, so sagt der Text, zurück in ein hoffentlich glücklicheres Leben. Im Vers 6 im ersten Kapitel, da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern, zog aus vom Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und Brot gegeben hatte. Noch einmal ganz von vorn anfangen. Noch einmal ganz von vorn anfangen, ein neues Leben aufbauen. Das war damals ungleich schwieriger als heute. Und es ist ja heute schwer genug, einen völligen Neustart zu versuchen. Naomi, wir müssen dich bewundern. Du warst nicht mehr jung. Und du warst nicht emanzipiert, wie wir heute vermuten, dass Frauen das sind. Naomi, wir müssen dich bewundern. Nicht aufgeben, das schwere Schicksal als einen Katalysator quasi zu betrachten, der nach vorne treibt. Nicht lamentieren und jammern und laut geben und damit andere zum Mitleid zwingen, sondern Lösungen suchen. Der nächste Schritt, nur der nächste Schritt. Nicht heute Abend und nicht morgen und nicht nächsten Monat, sondern nur jetzt. Nur jetzt ist wichtig. Naomi sagt, den Weg will ich gehen, allein und ohne Schwiegertöchter. Sie ist sehr klar in dieser Sache und sehr entschlossen. Ihr ist klar, die Generationen benötigen Abstand. Die jungen Leute müssen für sich einen neuen Weg finden, ihr eigenes Leben entdecken. Und sie haben doch, wenn sie mitkämen, auch nach Bethlehem, das gleiche Problem wie sie im Moabiterland. Sie wären dort Fremde. Ausländische Menschen. Manchmal klammern Eltern oder alleinstehende Mütter oder Väter ihre Kinder. Das geschieht mitunter offensichtlich und manchmal auch versteckt. Wie auch immer es geschieht, es ist nicht gut. Ich weiß, die Lektionen bin auch ich noch am Lernen und habe sie vielleicht ein bisschen gelernt, Kinder loszulassen. Als die Älteste mit 15 ankam und berichtete, sie hätte nun einen Freund. Ich habe schlaflose Nächte verbracht und mich völlig neu kennengelernt. Kinder loszulassen ist ein eigenes Thema. Ich habe ein Sprichwort gelesen, das fand ich immer toll, solange wie ich in Ruhe innerlich meine Kinder begleiten durfte. Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Was muss Naomi für ein Mensch gewesen sein? Was muss sie für ein Mensch gewesen sein? Die vorbildliche Naomi, das ist richtig stark und rührend. Wir lesen, nun seid ihr mir bis an Moabs Grenze gefolgt, nun geht zurück in euer Vaterland. Dort findet ihr noch einmal Familie und Glück und Zukunft. nun lasst mich allein weitergehen. Das muss wohl vorher für Naomi ganz klar gewesen sein. Und wir mögen uns vielleicht diese Szene vorstellen, dort in dieser Steppe, in diesem Niemandsland, wo sie unterwegs waren, in diesem Staub. Sie haben geweint, sie haben sich umarmt, sie haben sich geküsst und Naomi hat gewusst, ich will und ich muss sie loslassen um ihretwillen. So sehr hat Naomi geliebt. Welch ein Ton, die Brunsübersetzung formuliert den Vers 12, kehrt doch heim, meine lieben Töchter. Dieses Wort heim und meine, was im Grunde ein großer Widerspruch ist, aber doch in ihrem Herzen gemeinsam steht, kehrt doch heim, geht weg von mir, meine lieben Töchter. Was für ein Schmerz. Ich kann nicht mehr Söhne empfangen und gebären, ihr wäret ja alt, bis sie groß werden. Die Levirats-Ehe war ja damals so eine Möglichkeit, aber Naomi schließt alles aus und sagt, geht nach Hause, geht zurück. Ihr seid noch jung, ihr habt noch keine Kinder, ihr werdet noch mal von vorn beginnen können. Und Orpa geht zurück. Und eigentlich, wenn es die Zeit gäbe, aber die Zeit ist begrenzt, wäre Orpa tatsächlich noch mal einige Gedanken wert, vielleicht ein anderes Mal. Sie ist eben nicht die schlechtere Tochter. Wir lesen so die Bibel mitunter mit solchen Gegenüberempfindungen, weil die Ruth so war die Orpa so, weil der Jakob so war der Esau so. Orpa geht zurück, aber Ruth rührt sich nicht von der Stelle, sie bleibt stehen und legt ein rührendes Bekenntnis ab. Im Vers 16 und 17, Kapitel 1, bedränge mich nicht, Naomi, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Ich will auch begraben werden, wo du bist. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Rede mir nicht ein, dich zu verlassen. Und sie folgte aus freien Stücken. Häufig für Traupredigten verwendet, ich habe versucht, meistens die Verliebten davon abzubringen. Es ist ja doch ein ganz anderes Thema als eine Hochzeit, aber es ist so schön, es klingt so gut. Aber es ist vielleicht auf anderer Ebene so eine Tiefe und so ein Moment, der wirklich für sich steht in seiner Art und einzigartig bleiben müsste. Zurück nach Bethlehem, Naomi, über was habt ihr alles gesprochen? Auf diesem Weg, es sind ja wiederum weit über 100 Kilometer, worüber habt ihr erzählt? Kamen vielleicht erste Bedenken auf, ob die Entscheidung gut war, Ruth nun mitgehen zu lassen? Wie wird es ihr gehen in Bethlehem? Wird sie dort wertgeschätzt oder wird sie verachtet? Was habt ihr miteinander geredet? Ich wäre so gern ein Stück mitgegangen und hätte etwas gehört und vielleicht gespürt und eben vor allem gelernt, in solchen Situationen zu gehen, zu entscheiden, zu denken, Zuversicht nicht zu verlieren. Vielleicht seid ihr auch nur schweigend nebeneinander hergegangen und habt nur gespürt, dass die Füße müde sind und die Habseligkeiten, die auf euren Schultern hingen. Und nun kommen sie schließlich an in Bethlehem. Die gingen miteinander, Vers 19, bis nach Bethlehem, und als sie hineinkamen, erregte sich die Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das nicht Naomi? Die bethlehemitischen Frauen haben sie im Grunde kaum erkannt oder doch erkannt und waren so entsetzt und erschrocken, wie sie nun aussieht. Bist du dann, das ist ja tatsächlich, das gibt's doch nicht, wie siehst du denn aus? Sicherlich mag es unterschiedlich sein, wie Leid auch Falten und Furchen in unser Äußeres gräbt. Es ist ja kein Wunder, wenn wir uns diese Lebensgeschichte dieser Frau anschauen. Sie kannte sich ja wahrscheinlich selbst nicht mal mehr richtig. Die Holde, die Anmutige, so heißt Naomi, das war sie nicht mehr. Und sie antwortet und sagt, nennt mich Mara, das ist ja die Bittere, die Unglückliche, denn der Allmächtige hat mir Bitterkeit angetan. Was für eine Antwort. Was bist du für eine Frau gewesen, Naomi? Du sprichst Dinge aus, die auch bis zum Ende des Buches Ruth oder an irgendeiner anderen Stelle auch nicht geglättet werden. Naja, so wie vielleicht Hiob, tut mir leid, was ich gesagt habe, jetzt habe ich dich erst gesehen. Naomi legt dieses Bekenntnis der Bitterkeit und Enttäuschung von Gott ab und sie bleibt dabei. Und die Bibel kommentiert es nicht und bewertet es nicht. Sie ist erschüttert bis in die Tiefe. So bitter hat sie das Leben gemacht. Es gibt auch heute viele Maras, bittere, verbitterte Menschen. Von Naomi lernen, ihr Lieben, heißt, den Gefühlen eine Stimme zu geben, zuallererst vor und auch gegen Gott, den Schmerz nicht verbeißen. Gott führt mir eine Kränkung zu, der Allmächtige hat mich betrübt, Vers 21, so klar spricht sie es aus. So ist es auch von Hiob zu lernen, Kapitel 27, Hiob, Buch, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, der meine Seele betrübt. Oder Asaf, der Psalm 73 ist für viele ein Lieblingspsalm, aber erst in den späteren Versen, wo das Bekenntnis so bewegend kommt. Aber zuvor hören wir Asaf sagen, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wusch? Ich habe nachgedacht, ob ich es verstehen könnte, aber es ist mir zu schwer, wie du Gott handelst. Das ist von Naomi eben auch zu lernen, der anscheinend ferne, in Wirklichkeit immer nahe. Allmächtige bleibt ihr gegenüber, bleibt ihr Ansprechpartner, wird von ihr aus seiner Verantwortung nicht entlassen. Sie stellt nicht das Dasein Gottes auch nicht im Ansatz in Frage. Der Allmächtige hat mir getan. Der Allmächtige hat gehandelt. Es gibt diesen Allmächtigen und ich stehe unter ihm und er hat mich schwer geschlagen. Gott bleibt ihre Adresse, an die man sich immer und erst recht in Verzweiflung wenden kann. Psalm 23 ist so ein schöner Psalm. Und wenn die lieben Pfadfinderlein den so aufsagen und vielleicht sogar noch auswendig, da sind wir ja ganz gerührt. Die grüne Wiese und das frische, klare Wasser und der frisch und der schön gedeckte Tisch, was wird auf dem Tisch beim Herrn alles stehen? Meine Güte, ich weiß nicht, nee, ich lasse mich nicht die Essensthematik jetzt. Also, aber der Psalm 23, der hat eben auch diesen Satz, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Naomi hatte das finstere Tal zu buchstabieren gelernt, auf eine Weise wie wenige Menschen nach und vor ihr. Nun sind sie zurück. Auf dem Acker des Boas, Kapitel 1, Vers 22, es war aber um die Zeit, da die Ernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter, der Moabiterin, zurückkam nach Bethlehem. Und Kapitel 2, Vers 17 vielleicht noch, so las sie bis zum Abend auf dem Feld Ehren auf, und die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel. Sie hob's auf, kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgesammelt hat. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Diese Sicht öffnet die Augen für kleine Zeichen der Hoffnung, in welcher Situation auch immer, zur Ruhe zu kommen und einen Moment zu überlegen, was ist vielleicht der nächste, vielleicht auch ganz kleine Schritt, den ich probieren oder wagen könnte. Naomi und Ruth haben hingeschaut, es ist Erntezeit, es gibt genug Brot und sie haben scheinbar keine Scheu vor dem gebeugten Rücken und vor der Arbeit. Es geschieht auch kein Wunder. Eigentlich wäre es jetzt dran gewesen, lieber Gott, dass die Regie anders verfährt, dass jetzt, wo sie hier angekommen sind, dass das Wunder geschieht und irgendwie sind sie jetzt gut gestellt. Nein, die Arbeit nimmt ihnen keiner ab, das mühselige Tun ist am Anfang. Aber darum geht es. nicht abwarten, sondern sich rühren, aktiv werden, hinschauen, das Nächstliegende tun, den nächsten und wenn auch vielleicht nur kleinen Schritt, aber einen Schritt gehen und nicht im Jammertal stehen bleiben und sich immer wieder herumdrehen. Kann man sich vorstellen, wie interessant Naomi es findet, und wir werden wohl nicht fertig zu erahnen, was das für ein Mensch war, als sie erfährt, dass die Felder, auf denen sie dort sammeln, die Reste, die noch liegen bleiben, dass die Felder einem entfernten Verwandten gehören. Die Leviratsehe hat Naomi jetzt plötzlich raffinierte Überlegungen und Gedanken. Sie ahnt vielleicht, Naomi, hast du das geahnt jetzt, dass das Gottes Weg ist? Er hat uns nicht im Stich gelassen. Ein Schutzraum mitten im Chaos, da ist jemand, mit dem wir verwandt sind. Vielleicht, vielleicht ist da Hoffnung. Das gibt es und das können viele Gläubige als Erfahrung bezeugen. Ein Schutzraum mitten im Chaos. Jochen Klepper, dessen Schicksal sicherlich ganz schwer zu beschreiben ist, hat es einmal auf seinem Lebensweg so beschrieben: Manchmal scheint mir, dass immer, wenn ich bedroht war, Gott mich an eine schützende, behütete Stelle getragen hat. Sein Leben ist tragisch geendet, aber doch war das seine tiefe Überzeugung. Naomi hat die Krise ihres Lebens als Herausforderung wohl angenommen und zuversichtlich den nächsten Schritt versucht. Und sie hat vermutlich noch nicht in Moabiterland über die Zeit jetzt nach den ersten Wochen nachgedacht, sondern da ging es nur darum, erstmal den Weg, erstmal der Moment, dann diese Szene mit den Töchtern und immer nur die Gegenwart. Das, was kommt, ist offen, wir haben keinen Einfluss. Im weiteren Verlauf, wenn wir das Buch Ruth lesen, sind noch 4 Kapitel, wäre auch mal schnell gelesen und bewundert und vielleicht lange studiert. Im weiteren Verlauf stehen Ruth und Boas im Mittelpunkt. Wenn wir das so lesen, das ergebe eigentlich Stoff für einen richtigen Liebesfilm, so à la Hollywood. Naomi steht im Hintergrund und hat doch die Fäden in der Hand, so haben wir den Eindruck. Und Ruth vertraut ihr. Kapitel 3, Vers 3 lese ich: So bade dich. Also jetzt spricht Naomi zu ihrer Schwiegertochter im Blick darauf, dass nun der Boas, der entfernte Verwandte, irgendwie noch zu haben ist oder wie man das damals nun formuliert hat. Ruth, bade dich, salbe dich, lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Und wenn er sich dann schlafen legt, merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Geh hin, decke seine Füße auf und leg dich hin. Und so wird er dir sagen, was du tun sollst. Ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken, wenn ich diesen Text lese. Vielleicht auch als Vater von 3 Töchtern. Bade dich und salbe dich und geh im Dunkeln an die Stelle, wo er schläft. Und dann leg dich einfach mit dorthin. Ich bin etwas ratlos. Naomi, was warst du für ein Mensch? Das ist doch ein sehr gewagtes Spiel, Naomi. Das kann doch gerade in der Zeit, wo die Bedeutung der Frau tatsächlich nicht für uns heute nachempfindbar gering ist, das kann doch komplett nach hinten losgehen. Und dem Leid wäre noch ein Leid hinzugefügt. Naomi, voller Lebenstüchtigkeit, das mag ja sein, und mittendrin und am Gucken, sie klärt nicht nur Naheliegendes, sondern entwickelt scheinbar Perspektiven. Man muss sich wohl trauen, manchmal im Glauben auch Risiko eingehen. Aber ich möchte doch fragen, Naomi, hast du in dieser Nacht, wo du Ruth zu Boas geschickt hast, hast du in dieser Nacht ein Auge zugetan? Ich weiß ja, wie ich durchgedreht bin, wenn wir vereinbart hatten, um 11 ist die Tochter zu Hause und das war 11:05. Unbeschreiblich, das Kopfkino und das Herz, was sich fast abhebt. Naomi, hast du in dieser Nacht ein Auge zutun können? Was hast du gemacht in dieser Nacht, wo die Ruth nun bei diesem fremden Mann liegt? Hast du gebetet? Hast du gebankt? Hast du Gott vertraut, der dir doch so viel Bitteres getan hat? Hast du nun doch Gott vertraut? Vielleicht würde Naomi uns anschauen und nicken und sagen, ja, ich habe die ganze Nacht gebetet. Ich habe ohne Unterbrechung auf meinen Knien gelegen und habe Gott angefleht, dass er es gut macht. Wenn nicht für mich, dann doch wenigstens für die Ruth, die so viel Liebe für mich hat. Herr, erbarme dich ihrer und unser. Vielleicht würde sie das sagen. Ich weiß es nicht. Trost, die Fülle. Boas hat Ruth geheiratet, 4. Kapitel. Am Ende von Naomis Leben steht Glück. Und das ist der letzte Text, den ich doch noch mal anlesen möchte, im Kapitel 4, Vers 14. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr. Also in der Zwischenzeit haben die geheiratet und das Kind ist geboren von Boas und von Ruth. Gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Und jetzt gut zuhören, nochmal besser zuhören. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Was für eine Aussage. Eine Tochter hatte damals keine Bedeutung, ein Sohn musste her. Diese Tochter ist mehr wert als 7 Söhne. Das hat wohl Naomi auch gespürt, könnte ich mir denken. Und sie nahm das Kind, Vers 16, und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Glücklich mit leuchtenden Augen präsentiert sie den bethlehemitischen Frauen den Enkelsohn, dessen Großmutter sie eigentlich gar nicht ist. Aber gab es denn eine bessere Schwiegertochter? Sie hat diesen Enkelsohn auf ihrem Schoß und ward seine Wärterin. Und vielleicht eben mit dem Blick zum Himmel, mit dem Blick der Dankbarkeit und des zum Frieden gekommen Seins, weil Gott es geschenkt hat. Ein glückliches Ende und doch viel mehr. Ein Beispiel, wie ein Leben nach einer tiefen Krise wieder anfangen kann zu heilen. Menschen haben nicht aufgegeben und haben gehofft und haben sich Gott anvertraut, auch durch das dunkle Tal hindurch. In der Mitte des Unglücks, ihr Lieben, kann man das häufig nicht sehen. Nur im Rückblick erkennt man, Gott meinte es gut mit mir, damals, bisher und auch heute. Und so wird es auch bleiben. Diese Zuversicht dürfen wir uns durch sein Wort immer wieder ins Herz schreiben lassen. Gott segne euch, Gott ermutige euch in eurem Herzen für immer den nächsten Schritt, den er mit euch geht und euch trägt und euch führt. Amen.